Kadua liegt rund 130 Kilometer südöstlich der ruandischen Hauptstadt Kigali. Die Landstraße von Kigali nach Gitarama ist ausgebaut. Sie schlängelt sich entlang der hügeligen Landschaft. Von dort geht es weiter auf einer Staubpiste, die öfters an ein Flussbett als an eine Straße erinnert. Im ersten, maximal im zweiten Gang kommt man mit dem Auto voran. Ruanda ist das Land der 1000 Hügel, eine wunderschöne Landschaft. Hier, so heißt es in einem alten Sprichwort, kommt Gott am Abend zum Ausruhen. Links und rechts der staubigen Piste reihen sich Felder aneinander bis hoch hinauf auf die Hügel. Entlang der Straße laufen die Menschen, transportieren auf Fahrrädern, in selbstgebauten Holzschubkarren oder auf dem Kopf alles, was man sich nur vorstellen kann. Das Auto mit den Musungus, den Weißen, fällt in dieser abgelegenen Gegend auf. Viele bleiben stehen und schauen dem Vierrad angetriebenen Wagen nach. Die Fahrt geht durch den Bezirk Niamgabe, eine ärmliche Gegend, in der das tägliche Durchschnittseinkommen bei $2 liegt. Die Menschen hier leben von der Landwirtschaft, Gemüse, Bananen, Tee und Kaffee werden angebaut. Kadua ist eine Kleinstadt, die eher an ein Dorf erinnert. Die katholische Kirche ist das Zentrum der Gemeinde. Jeder hier kennt Schwester Milgita, die 75-jährige Clemens-Schwester aus Münster. Seit 36 Jahren lebt sie hier. Damals schrieb der Bischof von Butara an den Orden und bat um Mithilfe beim Aufbau einer Krankenstation. Und da die Clemens-Schwestern ausgebildete Krankenschwestern sind, wollte man aushelfen, auch wenn der Orden keine Missionsstationen im Ausland unterhält. Nach längerem Hin und Her machten sich Schwester Milgita und eine Mitschwester auf dem Weg nach Ruanda. Dort lernten sie zuerst einiges über das Land und die Leute und Kinyarwanda, die Landessprache. Denn in Kadua sprach man damals weder Englisch noch Französisch.
1974 im November kamen wir hierher und waren in einer kleinen Hütte wie alle anderen und haben draußen unser Essen gekocht. Wir haben gelebt, wie die Ruandesen auch draußen leben. Vielleicht ein bisschen besser. Wir hatten zumindest ein Steinhaus. Hier waren viele Lehmhütten. Und das ist aber jetzt alles inzwischen schon entwickelt und anders geworden. Und wir haben wirklich ganz bescheiden und arm angefangen und haben uns auch da drin gefügt. Meine Mitschwester hat oft geweint und wollte wieder zurück. Und ich habe gesagt, ich habe A gesagt und bleib bei A. Und ich bleibe erstmal und versuche, soweit ich komme. Dann hat sie gesagt, wenn du das sagst, dann bleibe ich auch hier. Ich kann dich nicht verlassen, wir bleiben zusammen. Zumindest erst mal 3 Jahre.
Die Schwestern gewöhnten sich an das spartanische Leben und versuchten, ihre Familien und Freunde daheim in Deutschland zu überzeugen, dass ihre Entscheidung die richtige war. Ohne Strom, ohne Telefon, kein Fernseher, kein Radio, kein fließend Wasser in den Hütten, abgeschnitten von jeglicher Art der Zivilisation. Aber Schwester Milgita war schließlich da, wo sie schon immer sein wollte, bei den Armen in Afrika. Mit viel Kraft, Energie und Einsatz wurde das Gesundheitszentrum Center de Santé aufgebaut, eine bis heute funktionierende und vorbildliche Krankenstation, die Bedürftige von weit weg anzieht.
Ich sehe mich einfach als Dienerin aller und als Dienerin für alles und habe das auch aus wirtschaftlichen Bereichen im Kloster, in der Familie und in Familien oder durch meine Mitarbeiter gesehen und gelernt. Wenn ich meine Mitarbeiterin, meine Krankenschwestern in Deutschland in der Klinik beobachtet habe, die ja selber ihren Mann, ihre Kinder, ihre alten Eltern versorgen mussten und mussten trotzdem die harte Pflege machen, dann habe ich immer gedacht, ich als Ordensschwester habe ja nichts anderes zu tun, als meine Kranken zu versorgen und mein Personal zu versorgen und mich dafür auszugeben, wofür ich gebraucht werde. Und das habe ich hier zur Genüge.
Einmal pro Woche fährt Schwester Milgita über die huppelige Piste nach Kigali, um dort im deutschen Laden einzukaufen, Freunde, Bekannte und Unterstützer zu treffen. Sie ist nach wie vor Deutsche, doch ein Stück weit in ihrem Herzen ist sie auch Ruanderin geworden. Das Leben, die Menschen, die Landschaft, all das hat sie in den letzten 36 Jahren geprägt. Doch das Gespräch mit der Ordensschwester kommt unausweichlich auch auf jene Tage und Wochen im Frühjahr 1994. Damals herrschte der Teufel in Ruanda. wie es Schwester Milgita selbst beschreibt. Schon Wochen und Monate vor dem Abschuss der Präsidentenmaschine am 6. April 1994 wurde offen über den Radiosender Milcolin gegen die Tutsi-Minderheit im Land gehetzt. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen, zu blutigen und tödlichen Übergriffen. Die Menschen, Tutsi und liberale Hutus, flüchteten sich in die Kirchen. Tausende suchten Schutz.
Haben erstmal die ganzen Kirchenbänke rausgeholt, weil man zwischen den Kirchenbänken nicht sitzen und liegen konnte. Und es nahm immer mehr zu. Und dann haben sie auch in der Kirche gekocht und waren alle unruhig. Und die Elternleute haben uns gesagt, sie würden nirgendwo hingehen, sie würden in die Kirche bleiben. Sie wüssten, dass sie jetzt alle getötet würden. Wir haben das aber nicht glauben können, weil wir keine Feinde gesehen haben. Wir sahen wohl immer mehr Häuser in Brand stehen. Und es kamen immer mehr Leute. Und dann haben wir gedacht, diese Leute, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir die? Wie soll das hier weitergehen?
Das Attentat am Abend des 6. April wirkte dann für die Radikalen im Land wie eine Initialzündung für das, was nun kam.
04 hours, Greenwich Mean Time.
The presidents of Rwanda and Burundi in Central Africa have been killed in a plane crash.
Das Abschlachten der Tutsis begann mit aller Brutalität. Innerhalb von wenigen Stunden wurden im Stadtzentrum von Kigali Straßensperren errichtet, Mörderbanden zogen zu den Häusern der Tutsis und moderaten Hutus und begannen, wie in einem Blutrausch, zu töten. Das mörderische Treiben breitete sich wellenartig im ganzen Land aus. Es ging von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Das Ziel der radikalen Hutus war die Auslöschung der Tutsis im Land. Am 20. April dann erreichten die Todesmilizen Kadua.
Wir waren wie immer bei den Leuten und waren am Sorgen, am Tun. Dann kamen ältere Leute und haben gesagt, nimm du mein Geld und verwahr es mir. Und ich sage, ich kann noch kein Geld annehmen, wir müssen jetzt pflegen. Ja, wir werden alle umkommen. Und die älteren Leute, die in der Kirche waren, haben gesagt, waren auch am Beten, am Singen. Und wir werden die Nacht sterben. Wir haben das nicht glauben können. Und ja, und dann so gegen 11 haben die Glocken geläutet. Hier der ganze Hof, die ganze Kirche, das Katechumenat, die Pfarrei, die Schulen waren ja alles voll Flüchtlinge. Und wenn die dann alle laut fuhren und beteten, das war unerträglich. Das war sowas von hart und von traurig. Das kann man gar keine, dafür hat man einfach gar keine Worte, das so anzuhören, das so wieder rauszugeben oder weiterzugeben, wie das eigentlich an dem Tag war. Und sie waren ganz tapfer, sie sind da geblieben, wo sie waren. Und so gegen 12 Leute nochmal die Glocken, dann haben wir gehört, wie sie das Magnificat sangen. Und wir mussten aus der Kirche raus, also uns haben sie rausgetan, meine Mitschwester und mich. Wir mussten hier ins Haus, mussten uns einschließen und hörten natürlich das Geschrei und das ganze Getue und wussten nicht, was überhaupt passiert.
Der Raum, in dem wir sitzen, wird nur noch leicht vom letzten Tageslicht erhellt. An der Wand der gekreuzigte Jesus. Schwester Milgita spricht. Sie erinnert sich, ihre Körpersprache hat sich verändert. Man merkt ihr an, dass ihr das Reden über das, was sie in jenen Tagen erleben musste, gut tut. Doch die Spuren, die Narben, die geblieben sind, sind auch ganz offensichtlich. Sie und ihre Mitschwester saßen damals genau hier in diesem Zimmer, hörten die Schüsse, die dumpfen Schläge der Macheten und immer wieder die Schreie der Hilflosen. Tausende von Menschen wurden auf dem Kirchengelände von Kadua abgeschlachtet.
Und hier war ein Meer, ein Friedhof mit Leuten. Wir sind die ersten 2 Tage nicht rausgekommen, weil wir Angst hatten und uns kaum bewegen konnten. Es hat furchtbar geregnet. Dann der Regen stürzte bis hier unten. Wir haben ja hier so ein Gefälle vorm Haus. Das war ein Blutmeer von dem Platz, von der Pfarrei, was wir nur gesehen haben. Wussten aber nicht, wie es vor der Tür aussah. Am dritten Tag bin ich morgens früh, die Sonne schien, bin morgens früh rausgegangen und habe ganz leise geguckt. Dann saßen da bestimmt 30 Leute mit Speere und mit Lanzen, die immer noch Leute, wenn sich jemand bewegte, wenn Tutsi vorbeikamen, haben sie getötet. Und ich bin rausgegangen und als ich die dann sah und die Tür aufmachte, hatte ich im Moment Angst. Habe natürlich zum Herrgott gebetet und habe mich hingestellt und habe gesagt, ich bin waffenfrei, ich habe keine Waffen. Und sah natürlich vor der Kirche einen Berg, einen Hügel mit Toten, mit Leichen, einer über den anderen. Und man konnte an keiner Kirchentür rein, war alles verstopft mit Leichen. Dann rief auf einmal eine Frau unterm Leichenhügel her, Milgitta. Da habe ich mich so erschrocken. Und da war eine Lebende unter den Leichenhügel, die den Kopf aufhob. Und dann mussten wir erstmal alle die Leute beiseite legen, hatte meine beiden Arbeiter beauftragt, ein Brett zu holen, damit wir sie mitbekommen. Und dann kam wieder so eine Gruppe und wollte uns da wegholen. Und wir sind weggelaufen. Und dann haben wir gehört, wie sie da auf den Kopf geschlagen haben und die Frau auch getötet haben.
In nur 100 Tagen wurden in Ruanda nahezu 1 Million Menschen getötet. Das Schlimme dabei, die Weltbevölkerung schaut dem offiziellen Jahr der Familie einfach weg. Eine Statistik der neuen Regierung versucht, das Unfassbare in Zahlen auszudrücken. 97,3% der Getöteten waren Tutsi, 56% männlich, 50,1% Kinder. 37,9% wurden mit Macheten getötet, 16,8% mit Keulen erschlagen, 14,8% erschossen, 8% zu Tode geprügelt, 4% in Latrinen ertränkt. Die anderen wurden lebendig verbrannt, in Stücke gerissen, aufgehängt, zu Tode vergewaltigt, zum Selbstmord gezwungen oder überfahren.
Im Moment, als ich die vielen Leute, die vielen abgeschlachteten Leute vor mir sah, habe ich mich gefragt, ist überhaupt der Herrgott noch zugegen? Ist überhaupt Gott noch vorhanden? Wo ist er? Warum hat er das zugelassen? Warum haben wir überlebt? Oder ich kann es Ihnen gar nicht so sagen. Man denkt oft heute noch drüber nach, wie konnte der liebe Gott das so zulassen? Wie konnte er überhaupt? Oder wie konnten auch die Menschen, unsere Bischöfe, unsere Priester, unsere Hutu, die ja in der Mehrzahl da sind, die ja wirklich auch gute Christen sind oder waren, warum haben die das einfach angenommen und haben wahllos darauf hingetötet? Das kann ich oft nicht verstehen. Da darf ich auch nicht lange drin nachdenken.
Doch die Ordensschwester musste nicht nur für sich selbst neuen Halt im Glauben finden.
Das stimmt und deshalb, ich habe den Menschen gesagt, das erste Vorbild ist Christus. Christus, wir haben überall Christus an den Kreuzen in der Kirche. Wir haben Christus, überall sehen wir ihn als Leiche am Kreuz, verwundet, geschlagen und getötet. Er ist getötet worden für uns alle. Und braucht die Welt vielleicht einen neuen Christus? Sind wir oder waren diese Leute derselbe Christus, der eine Christus, der für alle gestorben ist. Und dies waren jetzt viele Menschen, die für einen gestorben sind.
Schwester Milgitta wurde schließlich ausgeflogen, nachdem Mordpläne gegen sie bekannt wurden. Doch in Deutschland hielt es sie nicht lange. Sobald die Lage in Ruanda wieder unter Kontrolle war, kehrte sie zurück.
Ich hätte nach dem Krieg ja zu Hause bleiben können. Viele sagen, warum bist du nicht zu Hause? Warum gehst du da wieder zurück? Was soll das eigentlich? Ich hätte in Deutschland bleiben sollen. Meine Angehörigen, alle haben es gewünscht. Aber ich habe innerlich den Drang gehabt. Und selbst wenn du hier nichts vorfindest, du musst einfach wieder zurück. Du musst den Leuten Mut machen und die Überlebenden, dein Personal, die Kinder, die Leute, die du versorgt hast, helfen, dass sie wieder auf den Weg kommen. Dass sie die Richtung ins Leben neu finden. Dass sie Mut bekommen, das war einfach mein Wunsch. Und der erste Wunsch auch, dass die Leute wieder friedlich zusammenkommen. Das war meine große Sehnsucht.
Ihre Rückkehr und ihr Glauben haben den Menschen in Kadua Halt gegeben. Es war wie ein Neuanfang nach einem fürchterlichen, nicht enden wollenden Albtraum. In 100 Nächten, in denen Gott nicht zum Ruhen nach Ruanda kam.